Die Bitcoin-Bibliothek. Der Bitcoin-Lese-Podcast.
Genehmige mir noch einen Tee. Entschuldigung, werte Dame, dürfte ich noch einen Tee direkt hier auf die Terrasse mit Meerblick bestellen? Und könnten Sie mir noch sagen, wie viel Uhr es ist?
Ja, sehr gern, der Herr, ein Tee. Kommt sofort. Und die Blockzeit ist 752387.
Vielen Dank, sehr freundlich. Moment mal. Sagten Sie, die Blockzeit ist 752387?
Es ist gerade ein neuer Block gefunden worden. Somit ist es jetzt 752388.
Ach du orangene Neune. Ich muss doch zur Blockzeit 752600 wieder in der Bitcoin-Bibliothek sein und eine Lesung machen. Wie konnte das passieren? Ich habe mich einfach um 144 Blöcke vertan. Sehr, sehr geehrte Dame, bitte stornieren Sie den Tee. Ich muss leider abreisen. Jetzt!
Okay.
Vielen Dank. Dort können Sie mich rauslassen. Ach ja, die Invoice. Hier, bitteschön. Der Tipp ist für Sie. Oh nein, alles ist voll.
Ja Mensch, wo bleibt denn der Bibliothekar wieder?
Hallo, hier bin ich. Guten Abend, fast pünktlich.
Na endlich. Die Blöcke warten auf niemanden.
Schön den akademischen Viertelblock rausgekostet, Herr Bibliothekar. Hä?
Ja, also, ich habe die Blockzeit.
Was? Der Bibliothekar? Den gibt's noch?
Ja, schon.
Bitte eine Kopierkarte.
Bitte nicht. Ja, gleich sehr gerne, junger Herr. So ein Stress. Die ganze Erholung ist wie weggefegt.
Können Sie nun endlich mit der Lesung beginnen? Wir hängen hier schon lang genug im Mempool rum.
Noch ein paar Blöcke später und ich hätte womöglich selber anfangen müssen zu lesen, gar nicht auszumalen.
Herr Bibliothekar, da sind Sie ja endlich. Man kann sich wirklich nicht im Geringsten auf Ihre Pünktlichkeit verlassen. Ich dachte schon, ich müsste die Lesung wieder alleine machen. Nun los, husch, husch.
Ah, die hat mir noch gefehlt. Ich hole dann mal meinen Text. Ja, so ging mein Urlaub dann unverhofft abrupt zu Ende. Nun, ich hoffe, ihr hattet ebenfalls einen schönen Sommer und einen etwas weniger holprigen Start in den Alltag. Allen Umständen zum Trotz, ich freue mich auf die zweite Staffel des Bitcoin-Bibliothek-Podcasts mit euch. Ich habe diesen Lesepodcast zu Beginn des Jahres gestartet, um das Thema Bitcoin aus verschiedenen Perspektiven, und zwar anhand von der Literatur, die um dieses interdisziplinäre Phänomen entstanden ist, zu beleuchten. Und ich muss euch sagen, ich dachte, ich war zuvor schon tief in den Bitcoin-Kaninchenbau vorgedrungen. Aber es geht immer weiter und es finden sich immer neue Abzweigungen. Dabei ist die Literatur um Bitcoin ein zentraler Wegweiser, Geht es euch auch so? Neben den Lesungen hatte ich in der vergangenen Staffel 2 Gäste. Volker und Thomas Strohleit. Für mich waren beide Gespräche mindblowing. Deshalb möchte ich auch in dieser Staffel neben den Lesungen wieder Gäste in die Bitcoin-Bibliothek einladen. Das zentrale Thema soll dabei aber weiterhin Bitcoin und Literatur bleiben. Mein Gefühl sagt mir, hier gibt es noch einiges zu entdecken. Warum überhaupt sind so viele Menschen dazu motiviert, über Bitcoin zu schreiben? Ich habe da eine Hypothese. Lasst uns doch zusammen mal dieser Frage nachgehen. Für diejenigen, die mit dieser Folge den Weg in die Bitcoin-Bibliothek gefunden haben und am Anfang ihrer Bitcoin-Reise stehen, ich glaube, die Lesung zu »Das bullische Argument für Bitcoin« von Vijay Boyapati ist ein guter Einstieg. Mir zumindest hat dieser Text das große Bild, das um Bitcoin entsteht, noch einmal sehr deutlich gemacht. Bei allem FAT, der aktuell in Sachen Bitcoin herrscht, hilft mir das Big Picture aus diesem Artikel immer wieder, mich auf das Wesentliche zu besinnen. Ich verstehe es so. Mit Bitcoin entsteht ein neues, staatenloses, dezentrales und nicht korrumpierbares Geld. Ein Geld, das Individuen Freiheit, Selbstbestimmung und Verantwortung ermöglichen kann. Ein neuartiges Gut, das in seiner Geldwertung verschiedene Phasen durchläuft. Es befindet sich weiter in der Monetisierungsphase. Michael Saylor würde sagen, es lädt sich weiterhin mit ökonomischer Energie auf. Kein Zeitungsartikel, keine Journalisten- oder Politikermeinung, kein Proof-of-Work-Verbot oder sonstige Angriffe haben an diesem Prozess aus meiner Sicht auch nur ansatzweise etwas geändert. Natürlich möchte ich weiterhin betonen, dass dieser Podcast keine Finanzberatung darstellt. Macht euch euer eigenes Bild. Do your own research, heißt es doch so schön. Ich hoffe jedoch, dass dieser Podcast einen Mehrwert bietet, indem er einen Teil der Literatur um Bitcoin einfacher zugänglich macht. Denn es ist schon ganz schön verrückt, was hier passiert. Zu guter Letzt möchte ich mich noch ganz herzlich bei euch, den Besuchern und Unterstützern der Bitcoin-Bibliothek, bedanken. Ich habe in der ersten Staffel oft Nachtschichten eingelegt, um die Podcast-Episoden fertig zu bekommen. Als die Lesungen dann aber online waren und ich eure Gedanken, Erkenntnisse und Freude dazu und darüber mitbekommen habe, waren die kurzen Nächte wieder vergessen. Solange der Podcast einen Mehrwert bietet, count me in. Übrigens, es ist weiterhin ein Value-for-Value-Podcast ohne Werbeeinnahmen. Das soll auch so bleiben. Wenn er euch Mehrwert bietet, freue ich mich über eine Lightning-Spende. Meine Lightning-Adresse findet ihr in den Shownotes. Diese prosaische Rede zur neuen Staffel möchte ich mit einem Zitat von Seyfeddin Ammous, dem Autor des Bitcoin-Standards, abschließen. Er hat diesen Satz zuletzt in einem Interview rückblickend über sein Pre-Bitcoiner-Ich gesagt, welches Bitcoin mehrmals abgetan hat. Der Hauptfehler bestand darin, dass ich mir eine Meinung gebildet habe, bevor ich mich damit befasst habe. In diesem Sinne, LFG. Nun aber zur heutigen Lesung. Der Text ist ein sehr bewegender Forenpost, und zwar von Hal Finney, der vermeintlich ersten Person, die zusammen mit Satoshi Nakamoto Bitcoin gemeint und die sich rege mit Satoshi über den Code und die Zukunftsperspektiven von Bitcoin ausgetauscht hat. Es gibt auch Stimmen, die sagen, dass Hal Finney selbst Satoshi gewesen sein könnte. Aber das sind Vermutungen. Nun aber ab in den Text. Bitcoin und ich. Ein Forenbeitrag von Hal Finney. Erschienen am 19. März 2013. Auf bitcointalk.org. Übersetzt von Chris Schar 256. Ich dachte, ich schreibe mal über die letzten 4 Jahre. Eine ereignisreiche Zeit für Bitcoin und mich. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Hal Finney. Ich begann mit Krypto, als ich an einer frühen Version von PGP gearbeitet habe. In enger Zusammenarbeit mit Phil Zimmerman. Als Phil beschloss, die PGP Corporation zu gründen, da war ich einer der ersten, der eingestellt wurde. Ich habe bis zu meiner Pensionierung an PGP gearbeitet. Zur gleichen Zeit engagierte ich mich bei den Cypherpunks. Neben anderen Aktivitäten betrieb ich den ersten kryptografisch basierten anonymen Remailer. Spulen Sie vor bis Ende 2008 und zur Ankündigung von Bitcoin. Ich habe festgestellt, dass kryptografische Graubärte, ich war Mitte 50, dazu neigen, zynisch zu werden. Ich war idealistischer, ich habe Kryptographie immer geliebt, das Geheimnisvolle und Paradoxe daran. Als Satoshi Bitcoin auf der Kryptographie-Mailingliste ankündigte, wurde er bestenfalls skeptisch aufgenommen. Kryptografen haben schon zu viele große Pläne von ahnungslosen Laien gesehen, sie neigen zu einer Reflexreaktion. Ich war positiver eingestellt. Ich hatte mich schon lange für kryptografische Zahlungssysteme interessiert. Außerdem hatte ich das Glück, sowohl Wei Dai als auch Nick Szabo kennenzulernen und mit ihnen ausgiebig zu korrespondieren, von denen bekannt ist, dass sie Ideen entwickelt haben, die mit Bitcoin realisiert werden sollten. Ich hatte den Versuch unternommen, meine eigene Proof-of-Work-basierte Währung namens RPOW zu erstellen. Daher fand ich Bitcoin faszinierend. Als Satoshi die erste Version der Software ankündigte, schnappte ich sie mir sofort. Ich glaube, ich war die erste Person neben Satoshi, die Bitcoin laufen ließ. Ich habe den Block 70 oder so gemeint und ich war der Empfänger der ersten Bitcoin-Transaktion, als Satoshi mir 10 Coins als Test schickte. In den nächsten Tagen führte ich eine E-Mail-Konversation mit Satoshi, in der ich hauptsächlich Bugs meldete, die er dann behob. Heute ist die wahre Identität von Satoshi ein Rätsel. Aber damals dachte ich, ich hätte es mit einem jungen Mann japanischer Abstammung zu tun, der sehr intelligent und aufrichtig war. Ich hatte das Glück, im Laufe meines Lebens viele brillante Menschen kennenzulernen, daher erkenne ich die Zeichen. Nach ein paar Tagen lief Bitcoin ziemlich stabil, also ließ ich es laufen. Das waren die Zeiten, als die Schwierigkeit 1 war und man Blöcke mit einer CPU finden konnte. Man brauchte nicht einmal eine GPU. In den nächsten Tagen habe ich mehrere Blöcke gemeint. Aber ich schaltete es ab, weil mein Computer zu heiß wurde und mich das Lüftergeräusch störte. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte länger durchgehalten, aber andererseits hatte ich außerordentliches Glück, dass ich am Anfang dabei war. Das ist eine dieser Sachen mit dem halbvollen, halbleeren Glas. Das nächste Mal, dass ich von Bitcoin hörte, war Ende 2010, als ich überrascht feststellte, dass es nicht nur weiterlief, sondern dass Bitcoin tatsächlich einen Geldwert hatte. Ich entstaubte meine alte Wallet und war erleichtert, als ich feststellte, dass meine Bitcoin noch da waren. Als der Preis auf echtes Geld anstieg, transferierte ich die Coins in eine Offline-Wallet, wo sie hoffentlich meinen Erben etwas wert sein werden. Apropos Erben. Im Jahr 2009 erlebte ich eine Überraschung, als bei mir plötzlich eine tödliche Krankheit diagnostiziert wurde. Zu Beginn des Jahres war ich in der besten Verfassung meines Lebens. Ich hatte viel Gewicht verloren und mit dem Langstreckenlauf begonnen. Ich war mehrere Halbmarathons gelaufen und hatte begonnen, für einen vollen Marathon zu trainieren. Ich hatte mich zum Laufen über 20 Meilen hochgearbeitet und dachte, ich wäre bereit. Doch dann ging alles schief. Mein Körper begann zu versagen. Ich sprach undeutlich, verlor die Kraft in meinen Händen und meine Beine erholten sich nur langsam. Im August 2009 erhielt ich die Diagnose ALS, auch Lou Gehrig-Krankheit genannt, nach dem berühmten Baseballspieler, der daran erkrankt war. ALS ist eine Krankheit, die die Motorneuronen abtötet, die Signale vom Gehirn an die Muskeln weiterleiten. Sie verursacht zunächst Schwäche und dann allmählich zunehmende Lähmungen. Die Krankheit verläuft in der Regel innerhalb von 2 bis 5 Jahren tödlich. Meine Symptome waren zunächst gering und ich konnte weiterarbeiten. Aber Müdigkeit und Stimmprobleme zwangen mich Anfang 2011 in den Ruhestand zu gehen. Seitdem ist die Krankheit unaufhaltsam fortgeschritten. Heute bin ich praktisch gelähmt. Ich werde über einen Schlauch ernährt und meine Atmung wird durch einen weiteren Schlauch unterstützt. Ich bediene den Computer mit einem handelsüblichen Eye-Tracker-System. Es verfügt auch über einen Sprachsynthesizer, sodass dies jetzt meine Stimme ist. Ich verbringe den ganzen Tag in meinem Elektrorollstuhl. Ich habe eine Schnittstelle mit einem Arduino entwickelt, sodass ich die Position meines Rollstuhls mit meinen Augen einstellen kann. Es war eine Umstellung, aber mein Leben ist nicht so schlecht. Ich kann immer noch lesen, Musik hören, Fernsehen und Filme sehen. Vor kurzem habe ich entdeckt, dass ich sogar Code schreiben kann. Es geht sehr langsam, wahrscheinlich 50 Mal langsamer als vorher. Aber ich liebe das Programmieren immer noch und es gibt mir Ziele. Derzeit arbeite ich an etwas, das Mike Hearn vorgeschlagen hat, nämlich die Sicherheitsfunktionen moderner Prozessoren, die Trusted Computing unterstützen, zu nutzen, um Bitcoin-Wallets zu härten. Es ist fast fertig zur Veröffentlichung. Ich muss nur noch die Dokumentation erstellen. Und natürlich sind die Kursschwankungen von Bitcoin für mich unterhaltsam. Ich habe einen Anteil an dem Spiel. Aber ich bin durch Glück zu meinem Bitcoin gekommen, ohne dass ich etwas dafür kann. Ich habe den Crash von 2011 miterlebt. Also, ich habe es schon einmal gesehen. Wie gewonnen, so zerronnen. Das ist meine Geschichte. Ich habe insgesamt viel Glück. Selbst mit der ALS ist mein Leben sehr zufriedenstellend. Aber meine Lebenserwartung ist begrenzt. Diese Diskussionen über die Vererbung von Bitcoin sind mehr als nur von akademischem Interesse. Meine Bitcoin befinden sich in unserem Schließfach. Und mein Sohn und meine Tochter sind technisch versiert. Ich denke, sie sind sicher genug. Ich bin mit meinem Erbe zufrieden. Das war Bitcoin und ich, ein Forenbeitrag von Hal Finney. Harold Thomas Finney II. Verstarb am 28. August 2014 an den Folgen seiner Erkrankung, der amyotrophen Lateralsklerose, kurz ALS. Wenn euch diese Lesung gefallen hat, folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter @btc_bibliothek oder unter gleichem Handle bei Telegram. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne und hinterlasst mir in der Podcast-App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, übersendet mir gerne eine Lightning-Spende oder einen Boost über eure Podcast 2.0-App. Bis zur nächsten Woche. Viris in Numeris. Euer Bibliothekar.
Die Bitcoin-Bibliothek. Der Podcast zur dezentralen Revolution.